Abig Sandra.
Guten Abig.
Ich habe heute einen Aufsatz gelesen, Corona-Prävention im Straf- und Massnahmenvollzug. Mhm. Es ist von unserem alten Bekannten Thierry Urweiler und dem Thomas Noll, sowie der Astrid Rosenegger. Du dir nachher auch noch schicken, den Artikel.
Ja, den ich gerne lesen.
Es geht darum, was man jetzt während der Covid-Pandemie mit den Inhaftierten macht, die eigentlich therapiert werden sollten. Sie sind der Meinung, dass man scheinbar die Therapie nicht mehr so umsetzen kann, wie man sollte, wegen dem Covid-19.
Ähnlich wie Besuchskontakte eingeschränkt sind, oder wieso?
Ja, das ist eine gute Frage, wieso man das einschränken muss. Wahrscheinlich, ich verstehe es ein bisschen so, dass man ja überhaupt in dieser ersten Aufregung einfach alles runtergefahren hat.
Ja,
aber eben, das ist eine berechtigte Frage. Warum soll man nicht therapieren mit den Empfehlungen vom BAG? Sollte das ja eigentlich gehen, dass man die Therapiefrequenz aufrechterhalten kann?
Genau, also ich habe jetzt einfach so das Gefühl, wir draußen haben ja auch Einschränkungen gehabt und auch dort hat man Lösungen finden, wie man die Therapiesachen kann irgendwie halt umsetzen, allenfalls auch über Distanz. Und auch die Gefängnisse sind ja zum Teil jetzt recht fortschrittlich geworden. Wir haben ja auch mit Leuten können telefonieren. Hast du nicht sogar so eine Art Videocall mal noch können machen aus aus ins Gefängnis? Also einfach irgendwo die technischen Möglichkeiten wären da. Vielleicht würde sich so etwas auch so gestalten lassen halt im Notfall.
Es hat ja in irgendeiner von diesen vielen Covid-Notverordnungen jetzt ja geheissen, Arztbesuch respektive medizinische Eingriffe sind nur noch zulässig dort, wo es wirklich dringlich ist.
Okay, ja. Ja, ich sehe den Punkt, aber...
Andererseits, da besteht ein staatlicher Auftrag, man sperrt Leute weg, sagen wir unter einem 59er-Massnahme, und dort ist ja Teil vom staatlichen Auftrag, dass man therapiert. Das ist eigentlich der Grund, dass man sie wegsperrt. Also ich fände es jetzt auch noch problematisch, dass man in so Fällen sagt, okay, man setzt eine Therapie aus.
Ja, es ist ein mega Spannungsverhältnis irgendwo, weil ja das Ziel vom Ganzen ist auch, dass durch die Therapie, dass man dort etwas verändert. Und wenn man dann einfach die auf unbestimmte Zeit mal aussetzt, ja, dann verlängert man etwas, wo die Person halt, also die Person ist nicht der Grund für das. Und das ist irgendwo, ja, das finde ich jetzt einfach, ist moralisch schon ein bisschen stossend irgendwo.
Ja, finde ich auch. Sie diskutieren dann quasi zwei Ansätze. Der eine Ansatz wäre, dass man die Leute bedingt entlassen.
Ja.
Also quasi bedingte Entlassung nach der Hälfte der Strafe. Das wäre Artikel 46 Absatz 4 StGB. Die Lösung weisen sie aber zurück, weil für das brauche ich eine positive Legalprognose. Und die haben wir ja dann allenfalls nicht. Und quasi pandemiebegründende Ansteckungsrisiko sehe keine außerordentlichen Umstände gemäß StGB 86 Absatz 4.
Ja, also,
das sind ja, Entschuldigung, dass ich schnell unterbreche, aber das ist ja die Lösung, die andere Länder ein bisschen gemacht haben. Dass dann Leute oder relativ grosszügig Strafgefangene entlassen haben oder unter Hausarrest gestellt haben. Wobei ich dort nicht ganz weiss, welche Kategorien von Straftätern man heimgeschickt hat.
Ja, das entzieht sich jetzt auch komplett meinem Wissen. Ich muss sagen, ich finde aber den Ansatz schon nicht ideal. Eben gerade, ich meine, das ist gleich aus einem Grund, sind die Leute dort, und zwar, weil man ihnen mit ihnen eigentlich die neue Chance erarbeiten will. Und wenn jetzt mitten in diesem Prozess sie auch aus dem Setting rausnimmt, ich finde, das ist für beide Seiten halt irgendwo gefährlich. Du müsstest eine Person rausleben, die noch keine gute Prognose hat, wo es einem Grund in diesem Therapiesetting innen ist.
Ja,
und andererseits irgendwo auch, ich finde auch für diese Person, das ist krass. Also die Haftentlassung ist so schon etwas Einschneidendes, und wenn du eigentlich noch eine besondere Betreuung bräuchtest, ja, ich finde das, also, ja, ist eine heftige Lösung irgendwo aus beiden Perspektiven.
Ja gut, es ist eine Frage von der Verhältnismäßigkeit. Wie gefährlich ist er wirklich?
Ach, sowieso, ja, nein, also wenn jetzt ja, jemand sehr am Ende und wo eigentlich so schon
und weißt, ist, ich meine, das ganze Modell mit Therapieren unter diesen besonderen Voraussetzungen in Haftanstalten, das sind ja alles so konstruierte Situationen. Also ich glaube sowieso, dass das nicht kann funktionieren. Vor allem, wenn du noch mit Therapeuten machst vom Strafvollzug selber, wo nicht dem Arztgeheimnis unterstehen, wo du weißt, wo jedes Pieps rapportiert, da kann gar kein Vertrauensverhältnis entstehen. Also ich glaube, der Staat überbordet vollkommen mit Kontrolle von seinen Inhaftierten, was dann eben am Schluss eine saubere, gute Lösung sabotiert. Also ich fände das ein spannendes Modell, dass man sagt, man stellt Leute unter Hausarrest. Oh, das gut, kann man heute technisch überwachen. Warum nicht?
Ja.
Dann wäre er nämlich im sozialen Gefüge und in dem muss er später funktionieren und wenn man ihn in dem kann therapieren.
Nein, das stimmt sicher. Das ist eine interessante Sache, dass man eigentlich zurück ist in dieser Situation, aber halt immer noch mit dem Damoklesschwert vor der Bewährung. Also das ist, dass man eigentlich wie so ein bisschen den Druck hat, dass man nicht...
Ja gut, den hast du so, aber weißt du, dass man... Also ist es klar, ich kann nicht frei rumlaufen. Aber irgendwie in Italien ist es ja auch möglich, dass man Mafiosi heimschickt und unter Hausarrest hält.
Ich also glaube, die ganz werden... alte.
Ja, aber das wird man ja auch müssen kontrollieren. Und das... ja.
Nein, technisch ist es sicher möglich. Das denke ich. Ich glaube, es ist wirklich, es ist auch mega, mega einzelfallabhängig. Wie, also ich meine, wenn du jemanden heimschickst, wo einfach das Problem eigentlich die häusliche Gewalt irgendwie war, dann ist das vielleicht nicht optimal.
Ja, das stimmt.
Aber eben, es kann sicher auch Leute geben. Ich habe nicht im ersten Moment, wo wir jetzt anfangen darüber zu reden, habe ich natürlich einfach den schwersten Verbrecher vor meinen Augen gehabt, wo ich weiss nicht, was für ein Rückfallrisiko und was für Schandtaten schon vorher
ja, gegangen ja, das hat. Ist
und
klar.
Das ist also, auch nicht der Normalfall. Oder,
ja. Ja.
Darum, nein, ja, ich...
Aber eben, es wird ja schon recht niederschwellig, wird der 59er angewendet. Ja, man muss sicher den Einzelfall anschauen. Aber eben, ich sage nur, man müsste vielleicht wirklich mal offen und neu denken, ob das wirklich sinnvoll ist, so wie man es macht, in so speziellen Situationen Leute wollen therapieren von Therapeuten, die nicht dem Arztgeheimnis unterstehen und alles rapportieren. Also ich denke, es wäre frischer Wind von draussen, wäre sicher für alle Beteiligten und auch für das Ergebnis am Schluss fruchtbar.
Ja, also das ist sicher nicht nur ideal, wie es jetzt ist, ja.
Sind die zweite Option, die sie dann diskutieren, ist die temporäre Einschränkung von der Therapiefrequenz. Sie sagen, solange man eine therapeutische Grundversorgung nennen sie das, solange man das quasi garantieren können, dann sei das verhältnismäßig und darum tendieren sie zu dieser Lösung. Aber das ist eigentlich eine Nulllösung, vor allem wenn man Praxis kennt, wo ja dann, also zum Teil vergeht so viel Zeit, bis dann überhaupt einmal eine Therapie anfährt, aufgeleistet wird, dann wird da wieder der Therapeut gewechselt. Also ganz ehrlich, ich finde, es läuft nicht wirklich so, wie man sich das eigentlich vorstellt.
Nein, also ich...
Also gut, ich habe nur Einzelfälle. Also
eben, fällt... Genau, das stimmt. Es ist schwierig, über die ganze Situation, aber gleich von denen macht man sich ja das Bild. Also ich finde jetzt die Argumentation irgendwo schon auch schwierig. Ja, weil ich finde, man muss dort die Verhältnismäßigkeit halt ganz, ganz streng nehmen, ob es dann wirklich noch ist. Weil eben, der Staat hat wirklich auch die Fürsorgepflicht für die Leute und man hat den Auftrag und die Idee ist nicht, dass man das zu fest einschränkt. Eben,
Und wir wissen alle, wie relativ das ist, wie schwer Prognosen sind.
Eben, ja genau, es ist keine exakte Wissenschaft, es ist irgendwo ein Instrument, wo Orientierung gibt und mehr nicht. Ja, also jetzt, wenn das die beiden Lösungen sind, ja, tendiere ich wahrscheinlich, oder würde ich auch eher zum Versuch und bedingt Entlassung tendieren.
Oder also eben ist halt, nicht wir sagen also ja nicht bedingt entlassen. Wir sagen kontrolliert in anderen Strukturen.
Genau, und mit der Möglichkeit zur Überprüfung.
Ja. Aber wir müssen vielleicht nochmal zurück auf den Anfang. Wir verstehen überhaupt nicht, warum man da Therapie soll einschränken soll.
Nein, das finde ich wirklich, also das sehe ich gar nicht, weil eben ich glaube auch, anstatt einschränken, müssen wir dann halt neue Wege suchen. Und eben, wir haben heute so viele technologische Möglichkeiten. Ich glaube einfach, anstatt dass man es wirklich einfach einschränkt und weniger macht, muss man halt neue Wege beschreiten.
Mhm. Ja, und das kann ja für die Therapie auch fruchtbar sein. Wir haben ja jetzt, man liest ja auch von Angeboten, wo man eben jetzt auch telefonisch beratet oder via Zoom. Und es scheint ja nicht der Qualität nicht unbedingt einen Abbruch zu tun.
Nein, also ich kenne jetzt jemanden, der nicht in dem Sinne Therapie hat, aber der auch eine gewisse Betreuung zum Teil in Anspruch nimmt und dann nachher hat man das zusammen können von zu Hause aus machen und irgendwo ist es auch als extrem angenehm empfunden worden, weil man so im gewohnten Umfeld war. Man ist zu Hause, man fühlt sich dort schon extrem wohl und kann dann wie fast noch so ein bisschen ruhiger an die ganze Sache herangehen. Also vielleicht hat es wirklich nicht nur schlecht, sondern also klar ist jetzt ein klingt wahrscheinlich ein bisschen zynisch, wenn wir über Zellen reden und Übertragungen gegen raus. Aber ja, man ist gleich vielleicht einfach es ist vielleicht nicht zwingend schlechter.
Mhm. Ja, sind wir vielleicht auch einfach zu weit weg, zu wenig breiten Einblick. Aber ich finde es einfach auch wichtig, dass man sich scheinbar im Vollzug auch die Gedanken macht. Jetzt das auch prüfen oder geprüft hat, ist das verhältnismäßig. Und man muss jetzt vielleicht als Außenblick sagen, ja, aber.
Wie immer ein bisschen, ja.
Genau. Nein, es ist klar, es ist so ein schwerer Job und wenn dann eben man wieder neue Wege beschreitet und es passiert etwas, stell dir vor, was los wäre.
Nein, eben, ja.
Man hat so eine Null-Toleranz auf Fehler und es wäre dann nicht einmal ein Fehler, weil menschliches Verhalten einfach nicht voraussehbar ist. Und das ist ein Abwägen. Und es ist mir klar, dass die Verantwortlichen im Zweifel eben einen lieber drin behalten als rauslassen, weil sie dann sonst einfach ein Problem bekommen. Und das ist einfach ein ungesunder Umgang mit Risiken, finde ich. Aber das ist eine Gesellschaft, die das heute so will. Und ja, der Einzelne, der es dann trifft, für den ist es einfach pickelhart.
Eben, es treffen einfach so zwei ganz krass andere Ansprüche aufeinander. Oder? Und ich glaube, es wird dort kaum eine Lösung geben, die für alle Seiten stimmt. Das ist halt
ja, das Brutale. Oder? Ja. Aber weißt du, es gibt dann wieder Einzelfälle, wo der Hafturlaub, der Gefängnisaufenthalt, also der Urlaub von der Haftstrafe missbraucht. Er hat ja letztens den Fall da im Seefeld, wo dann jemand umbringt im Hafturlaub. Ich meine, das ist ein Double. Und der tut dann für so viele andere hat das macht negative kaputt, Konsequenzen, ja. Wo ich weiß nicht, wie viel Hafturlaub das im Jahr gibt und wie viel problemlos verlaufen. Aber die grosse, die überwiegende Zahl verlauft doch einfach problemlos.
Das ist
und dann
so
gibt es wieder einen Fall und dann restriktiv. Mhm. Auch mit dieser Zweidrittelentlassung. Da werden es ja immer restriktiver und am Schluss sind dann die Leute, also am Ergebnis, am gewollten Endergebnis, dass die Leute sich nämlich wieder integriert und angeleitet die Freiheit kommen, wird quasi zuwidergehandelt, weil man keinen Fehler machen will.
Ja, es ist brutal, oder? Wenn du vorher sagst, der eine, der einen Fehler macht, das System ist nicht ausgelegt für den Extremfall. Das System ist ausgelegt für 99% von typischen Straftätern oder was auch immer. Einfach nicht für die Extremfall. Und logisch, an dem wirst du nachher gleich auch gemessen. Und das ist
ja, halt nein, oder brutal. Eben, der ganze Massnahmenverzug ist ja eigentlich auf den Fall Howard jetzt zugeschnitten. Genau, aber wie viele Fälle Howard hast? Gibt es ja, vielleicht zwei, wenig, drei? Ja. Nein, aber weißt du, also ich meine, von denen, die jetzt da verwahrt oder unter Massnahmen sind, gibt es vielleicht eine, zwei? Ich weiß doch nicht.
Ja. Eben, es ist brutal, dass nachher die Restriktionen viel mehr Leute treffen. Und auf der anderen Seite ist es gleich auf einer gewissen Ebene verständlich, dass du nicht die Person sein willst, die den Fehler in Anführungszeichen macht und jemanden geht lassen. Also,
ja.
Es ist wirklich, ich glaube, da findet man sich einfach nicht.
Ja, nein, vor allem jetzt in der Zeit, weißt du, mit der ganzen Zeit gehst, mit dieser Angst vor Anschlägen und jetzt vor dem Virus. Und wir sind eine sehr aufgeheizte, ängstliche Gesellschaft. Und stell dir vor, jetzt lässt man noch Strafgefangene raus.
Der Horror. Die Apokalypse ist nicht.
Also ich hoffe, wir sind dem Aufsatz einigermaßen gerecht worden.
Ja, also ich lese ihn jetzt sicher mal auf. Vielleicht werde ich ihm dann noch ein bisschen gerechter. Das würde sicher helfen.
Ja, er ist unter sjurgeneris.ch zu finden.
Dann ich mir zu Gemüte führen.
Dann schönen Abend.
Gleichfalls.